Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, das Lied hat mich so bewegt. Ja, wir stehen wirklich vor deinem Thron. Ich bete dich an, der König von allen Königen, der Herr von allen Herren, der, der über allem steht, über allen steht, auch über uns, über mich, über mein Leben, über unser Leben. Wir beten dich an, als der, der das Leben hat, der, der das Leben gibt, der, der das Leben schenkt. Und wenn wir in deine Augen schauen, sehen wir eben nicht einen, der uns vernichtend anschaut, sondern wir sehen in deinen Augen ein Strahlen, eine Freude, Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Treue. Danke, dass du dich für uns interessierst, uns liebst und uns dort abholst, wo wir uns in unserem Leben befinden. Ich gebe dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Amen. Ja, danke vielmals, dass ich heute Morgen bei euch sein darf, Ueli, Thomas, das ganze Team, danke für eure Einladung. Es ehrt mich wirklich sehr, heute Morgen mein Herz mit euch zu teilen. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich kann mir denken, dass viele mich schlecht oder gar nicht kennen. Mein Name ist Daniel Zink, das habt ihr schon gehört. Ich bin 35, bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, mit der Naomi. Das Bild mitgebracht. Wir haben 4 Kiddies im Alter von 11, 9, 7 und bald 2 Jahre. Und ja, das Wichtigste habe ich auch aufgeschrieben. Wer sind wir? Wir sind eine Familie, die Jesus Christus gern hat. Und wir haben ein riesen Privileg, weil wir unsere Liebe zu Jesus zum Beruf machen dürfen. Das ist ein riesen Geschenk. Ich bin Pastor zu 70% in Pfimi Frutigen. Gleichzeitig arbeite ich zu 20% als Missionar vom Missionswerk in die Camino. Ich bin im Lehrdienst tätig in Südamerika als Bibelschullehrer und hier in der Schweiz als Öffentlichkeitsmitarbeiter. Ich kann immer wieder mal auf Südamerika reisen. Jetzt diesen Sommer ist es wieder so weit, werde ich mit einer Gruppe von Golferit-Studenten aus Burgdorf einen Einsatz in Peru leiten. Und das ist natürlich ein Highlight, wenn man so mit jungen Männern und Frauen, die Missionsinteresse haben, so direkt im Land vor Ort kann einen Einsatz machen. Und da freue ich mich wirklich von ganzem Herzen. Selber habe ich ganz viele Jahre in Südamerika gelebt. Ich bin in Bolivien aufgewachsen. Habe mit meiner Familie in Bolivien und Peru als Bibelschullehrer gearbeitet. Wir sind jetzt seit 2018 wieder zurück. Und eben, ich bin nicht nur Missionar, sondern ich bin auch Pastor. Und ich freue mich wirklich jetzt von ganzem Herzen, auch euch dürfen, im Wort Gottes heute Morgen zu dienen. Und ich möchte gerade einladen, dich mal in eine Szene oder in ein Setting hineinzuversetzen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt da gerade mit dabei. Du bist gerade in Bern gsi, kommst von einer Sitzung, kommst von einer Shoppingtour oder einfach vom Bügel. Bahnhof Bern, es ist 17:01 am Abend. Du drängelst dich da zwischen den Leuten durch die Bahnhofshalle, an den vielen Menschen vorbei, bis zum Perron 4, wo in ein paar Minuten dein Zug in Richtung Thun, Spiez, Interlaken losfährt. Du rennst Bahnhofsstege rauf, bist fast oben angekommen, da stellt sich dir so ein schäbig gekleideter Typ, so Mitte 40, mit einer Bierdose in Hand, in Weg, versperrt deinen Weg, bumm. Ja, es leckt, du bist ein zumindest denkst du es, also vielleicht fährt es über die Lippen. Du machst einen Bogen um den Strassenpenner herum und wo gerade so in den Zug einsteigst, hörst du, wie der Typ einen anderen Passant anspricht und sagt, hast du mir einen Stutz? Ja, du suchst dir im Zug einen Platz, völlig überfüllt, findest gleich ein Plätzchen, hockst her und du merkst, dass die kurze Begegnung mit dem Strassenpenner dir irgendwie gerade den letzten Nerven geraubt. So, ich lasse dich mal herzocken, durchzuschnaufen, nachzufahren. Währenddessen die Durchsage kommt, dass dein Zug sich oder die Abfahrt sich um ein paar Minuten wird verspäten, beobachtest du den Mann, der vis-à-vis von dir im Coupé sitzt. Wie er durchs Fenster zu dem Strassenpenner rüber schaut und ungläubig den Kopf schüttelt. vom Kopfschütteln von deinem Gegenüber ermutigt oder bestätigt. Sprichst ihn an und sagst, ja, weißt du, ich habe mich auch gerade so über diesen Typ aufgeregt. Also ich meine, wie der da rumsitzt, allen blöden Weg versperrt, nach Bier stinkt und sein Leben ins Sand steckt, das kann doch nicht sein. Jetzt schaut dich der unbekannte Mann an und sagt, ja, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Aber schau doch einmal durch meine Augen. Das da, das ist mein Sohn. Weißt du, es verbricht mir mein Herz, wenn ich ihn so sehe. Im Leben von meinem Sohn ist so viel kaputt gegangen. Er hat sich von allem und jedem abgesagt, losgelöst, sogar von mir als Vater. Weißt du, ich sehne mich so von ganzem Herzen danach, dass unsere Beziehung wieder heil wird. Ich sehne mich danach, dass er wegkommt vom Alkohol. Ich sehne mich danach, dass sein Leben wieder in guten Bahnen verlaufen darf. Ich sehne mich als Vater danach, dass mein Sohn wieder davon leben darf. Ich liebe, glaubst du nicht auch, dass du den Strassenpenner in Bern von einer Sekunde auf die andere mit anderen Augen würdest sehen? Glaubst du nicht auch, dass dein Genervtsein von einer Sekunde auf die andere an einem tiefen Gefühl von Mitleid und von Barmherzigkeit wird weichen? Glaubst du nicht auch, dass du den Penner in Bern von einem Augenblick zur anderen nicht mehr einfach nur als Penner würdest sehen, sondern als Mensch. Als Mensch, der von seiner Geschichte zeichnet, da sitzt und einfach nicht mehr weiter weiss. Spürst das Mitfühl in deinem Herz? Spürst die Veränderung, die der Blick vom Vater in deinem eigenen Herz hat ausgelöst? Kolumbien, Peru, Bolivien, das sind die drei Länder, die wir als Missionswerk in die Camino schaffen. Seit 1956 ist es uns ein Herzensanliegen, einen barmherzigen Blick für die Menschen zu haben, die von ihren eigenen Landsleuten ganz oft abgestempelt, an den Rand gedrängt werden, als wertlos, als minderwertig angeschaut werden. Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, ganz oft abgeschieden, weit weg von den grossen Metropolen von Südamerika. Menschen, die kaum gesehen werden. Menschen, die nicht gehört werden. Es sind Menschen, zu denen fast niemand geht. Menschen, für die sich niemand interessiert. Es sind die Indigenen an den zahlreichen Amazonas-Zuflüssen, mitten im Regenwald von Südamerika, wo Gott uns als Missionswerk in den Camino hat aufs Herz gelegt. Es sind Menschen, für die wir einen barmherzigen Blick, ein grosses Herz möchten haben. Und das nicht, weil wir es selber könnten, sondern weil wir uns immer wieder den Blick vom Vater schenken lassen, der die Indigenen in Südamerika anschaut, voller Barmherzigkeit. Vor über 65 Jahren haben die ersten Missionare angefangen, damals noch unter dem Namen Schweizer Indianermission SIM, vielleicht zeigt euch der Name irgendetwas, die haben sich angefangen, sich diesen Menschen zuzuwenden, sich in die Menschen auch zu investieren. Als unser Kernauftrag sehen mit Ausbildung von indigenen Pastoren und Leitern. Wir nehmen sie auf unsere Missionsstationen, wir schulen sie Gottes Wort, wir befähigen sie, dadurch selbstständig innerhalb von ihren Volksgruppen können die Menschen zu evangelisieren, sie zu lehren, Gemeinden zu bauen und diesen Gemeinden nach oben vorzustehen. Apropos barmherziger Blick. Wir sehen in den Evangelien in ganz vielen Situationen, wie Jesus selber immer wieder von einer so grossen Barmherzigkeit ergriffen war, dass er über den Zustand von seinem Volk, über den Zustand von seinen geliebten Kindern hemmungslos verbriegen. Weißt du, Jesus hat nicht einfach nur am Schluss von seinem Auftrag für uns Menschen am Kreuz gelitten. Nein, Jesus, er hat auch im Dasein, er hat im Leben, im Alltag, mit den Menschen mitgelitten. Weißt du, welches der absolut kürzeste Bibelvers in der Bibel ist? Kennst du ihn? Und weißt du, wo er steht? Da steht in Johannes 11, 35. Da heisst es, Jesus weinte. Das ist der absolut kürzeste Bibelvers. Zwei Worte. Jesus weinte. Zwei Worte, die ausdrücken, dass Jesus nicht einfach ein gefühlsloser Typ war, der einfach eine Mission hatte. Weißt du, ein Ziel vor Augen, ein Auftrag, den er so schnell wie möglich wollte abhaken. Nein, Jesus, er hat Anteil genommen. Jesus, er hat sich auf die Menschen eingelassen. Jesus, er hat sich für sie interessiert, für ihre Situation. Er hat den Einzelnen in Massen gesehen und hat verstanden, ihn dort abzuholen, wo er oder sie sich gerade mit seiner Geschichte befunden. Ich meine, die Frau am Brunnen mit ihren Männergeschichten. Oder die blutflüssige Frau mit ihrer Krankheitsgeschichte. Der Petrus mit seinem knochenharten Job als Fischer und so weiter. Und weisst, Jesus tut das auch noch heute. Jesus, er hat sich nicht verändert. Er sieht dich. Er sucht dich. Er interessiert sich für dich und dein Leben und er hat es nicht verlernt, auch dich dort abzuholen, wo du dich heute mit deiner Geschichte befindest. Wenn wir als Missionswerk in die Camino Missionare nach Südamerika aussenden oder ich selber wieder das Vorrecht habe, in Südamerika zu sein, dann versuchen wir uns, die Eigenschaft von Jesus zu Herzen zu nehmen, als Vorbild zu nehmen. Weißt du, wir gehen nicht einfach in die Mission. Wir haben nicht einfach eine Mission, einen Auftrag, den wir erfüllen wollen. Als Missionare vom Missionswerk in die Camino möchten wir zusammen mit den Südamerikanern das Evangelium leben und teilen, so wie es auch in unserem Logo steht. Mit Südamerikanern das Evangelium leben. Das heisst, dass wir als Missionare uns ganz oft in der gleichen Lebensschule befinden wie unsere indigenen Geschwister. Weisst, es ist eine Lebensschule, wo nicht einfach sie die Lernenden sind, sondern ganz oft vor allem wir als Missionare. Ich habe vorhin erwähnt, dass unser Auftrag die Ausbildung von indigenen Pastoren und Leiter ist. In allen drei Ländern, wo wir als Missionswerk in die Camino arbeiten, sammeln wir dazu gezielt Schlüsselpersonen aus indigenen Volksgruppen für mit ihnen 2 bis 4 Jahre, immer ein paar Monate pro Jahr zusammen zu sein, sie zu lehren, sie zu ausbilden, sie zu fördern. Und es geht uns da wirklich nicht darum, sie einfach nur zu schulen, sondern wir möchten Leben teilen. Wir möchten mit ihnen Leben teilen. Als Missionar und Indigenen miteinander leben, lehren, leiden, feiern, Anteil geben, Anteil nehmen, einander ermutigen, sich miteinander freuen. Wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird, wenn man eine Hochzeit feiern darf, ist das ein kleines Bildchen. Und eben aber manchmal schon miteinander leiden und trauern und schreien. Weil ich auch schon haben müssen erleben, wie wir im Bibelschulsetting auch mal ein Kind von meinen Indigenen haben müssen beerdigen. Die Indigenen ihrer Kultur abholen, sie uns in unserer Kultur abholen. Das einbringen, was jeder hat, um zusammen das Reich Gottes zu bauen. Ich kann euch sagen, wenn Theorie im Klassenzimmer plötzlich ganz praktisch wird. Wenn es nicht einfach nur um Wissensvermittlung geht, sondern darum, einander zu sehen, miteinander einen Weg zu gehen, sich füreinander zu interessieren. Weißt, nicht einfach als Mission, sondern als Passion für die Menschen. So wie es Jesus eben uns so vorgelebt hat. Ich kann dir sagen, ich habe ganz viel darauf erlebt, dass in diesem praktischen Bereich der Lebensschulung, im Klassenzimmer, auf dem Schuttplatz, mit zusammen Fischen, beim Lexikalesen, es eben nicht mehr Missionar und Indigener, nicht mehr Lehrer oder Schüler, nicht braun oder weiss und auch sonst kein Gefälle gibt, sondern da, bei dieser praktischen Lebensschulung, da sind wir in erster Linie einfach mal Geschwister auf Augenhöhe. Und das ist etwas, was mir an dieser Arbeit von Indigamino unglaublich gefällt und begeistert. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf die Geschichte vom Pendler, vom Penner in Bern. Ich hoffe, dass wir mit dieser unverhofften Wendung, die die Geschichte plötzlich genommen hat, schon mal etwas ganz Zentrales spüren dürfen. Das Wissen darum, was im Leben von einem Menschen abgeht. Seine Geschichte kennen. Das, was passiert ist, oder das, was jetzt gerade passiert, das kann uns zu einem erbarmungsvollen Mensch machen. Nicht wissen, zu einem harten und unbarmherzigen Mensch. Schau, das ist der erste Punkt, den wir uns verinnerlichen möchten. Wissen weckt Verständnis. Verständnis aber weckt Erbarmen. Verständnis und Erbarmen sind aber der Schlüssel, damit sich Menschen in unserem Umfeld, aber auch Menschen in Südamerika, in den entlegensten Winkeln vom Amazonas-Urwald uns und vor allem der Liebe Gottes können öffnen. Wir müssen die Menschen kennen, denen wir die Liebe Gottes möchten schmackhaft machen. Ich möchte uns in eine Begegnung aus Matthäus Kapitel 9, Verse 9 bis 13 mit reinnehmen. Und keine Angst, wir sind nicht am Anfang vor der Predigt, wir sind mit drin. Und wir kommen auch schon zum zweiten Punkt. Jesus, er war gerade bei Petrus zu Hause, hat er den Gelähmten geheilt, geht jetzt weiter. Und wir lesen in Vers 9, da steht, nachdem Jesus weiterging, begegnete er einem Mann, der am Zollhaus saß und Matthäus hieß. Und er sah ihn an und sprach, folge mir. Weißt, die Bibel ist so voller Details, die wir ganz schnell überlesen. Da heißt es, und Jesus sah den Matthäus an. Wie viel Wertschätzung steckt in dieser einen Aussage? Jesus schaut den Matthäus an. Und weißt, wer von Jesus angesehen wird, der ist eine angesehene Person. Und weil Jesus auch dich ansieht, bist auch du eine angesehene Person. Und weil Jesus auch die Indigenen in Südamerika ansieht, sind auch sie angesehene Menschen, ganz egal, was ihre Landsleute von ihnen sagen oder denken. Und dann geht Jesus zu Matthäus. Und ich weiss echt nicht, was Jesus alles in dieser Person von Matthäus gesehen hat, aber da ist etwas passiert zwischen den beiden. Da ist ein Funke gesprungen. Jesus spricht den Matthäus an und er sagt, ich nur zwei Worte, folge mir. Und der Matthäus, der lädt alles stehen und liegen und lädt sich darauf ein. Also ich finde, das ist schon noch eindrücklich, wenn man das so liest. Ich habe mich in den Vorbereitungen gefragt, was es denn könnte gewesen sein, wo der Matthäus, was der Matthäus dazu veranlasst hat, kurzerhand sein gesichertes Einkommen, seinen Job, alles aufzugeben, um dem Jesus nachzufolgen, der jetzt einfach da vor ihm auftaucht ist. Und ich weiss, es ist nur eine Hypothese. Aber wenn wir uns einmal versuchen, in die Person von Matthäus hinein zu versetzen, der Zöllner, der Geld gemacht hat auf illegale Art und Weise, der Mann, der von den eigenen Landsleuten ist gehasst worden, ist verachtet worden, ist ausgeschlossen gewesen aus der Gemeinschaft von Kirchen, von Synagogen, das, obwohl er ist, eigentlich Jude war. Er ist mit Räuber und Mörder in gleich Topf geschossen worden. Er ist beschimpft worden als Unreine. Weißt du, von seiner beruflichen Stellung her ist er definitiv jemand gewesen. Der hat etwas zu sagen gehabt. Aber vor seiner Sozialstellung ein Nobody. Er hat keine Sympathie gehabt. Er hat kein Verständnis genossen. Und weißt, und jetzt kommt plötzlich der Jesus und vermittelt ihm, hey, ich sehe dann von einer ganz andere Person in dir, als die alle anderen so sehen. Vielleicht hat der Matthäus gespürt, der Jesus, der sieht nicht zuerst alles mein Versagen. Der sieht mich als, erstens, einfach als Mensch. Als Matthäus. Ja, letztendlich wissen wir es nicht, was der Matthäus bewegt hat, dem Jesus nachzufolgen. Aber wir können selber ganz viel aus dieser Szene heraus lernen. Wenn du selber ein Mann, wenn du selber eine Frau willst sein, die sich für seine Mitmenschen, für sein Umfeld, für seine Arbeitskollegen, für seine Familienmitglieder, für seine Freunde interessiert, dann musst du lernen, die Menschen ganz bewusst anzusehen, anzuschauen. Schenk ihnen Ansehen und damit deine Wertschätzung. Weißt du, Ansehen schenken, das braucht Zeit. Ansehen braucht emotionale Kraft. Und gell, liebe Leute, wir haben oft sehr wenig Zeit. Ich schließe mich da ein. Wir haben oft ganz wenig Zeit, um das ganz bewusst zu tun. Stehen bleiben und jemanden bewusst anzuschauen. Das beschäftigt mich. Es gibt den berühmten Satz von einem sehr weisen Indigenen, der hat einmal gesagt, urteil nie über das Leben von einem anderen Mensch, wenn du nicht mindestens einen Monat lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Weisst, in die Schuhe von einem anderen Mensch reinstehen heisst, ich lasse mich ganz auf einen anderen ein. Ich lasse mich auf dich ein. Ich versuche mich in deine Lage hineinzuversetzen. Ich versuche mich mit dir auseinanderzusetzen. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Ich will mitgehen. Ich will mitfühlen. Ich möchte die richtigen Fragen stellen. Weißt du, Fragen, die echt sind? Fragen, die etwas tiefer gehen als Hallo, wie geht's? Gut, nett, tschüss, ade. So sind wir manchmal unterwegs. Weißt du, das wünschen wir uns doch alle, oder? Dass wir Menschen um uns haben, echte Freunde, die mitfühlen, die auch mal in unsere Schuhe reinstehen. Die mitempfinden, was es heisst, in meinen Schuhen zu stehen, in meiner Verantwortung, in meinem Setting, in meinem Leben. Freunde, die wissen, wie es mir geht. Freunde, die die richtigen Fragen stellen. Freunde, die mit ihren Fragen auch tiefer gehen. Warum? Weil sie mich kennen. Weil sie wissen, wo ich im Leben stehe. In die Schuhe, ins Leben von einem Menschen, von einem Freund reinstehen, heisst, ich komme zu dir in deine Welt. Ich verbinde meine Erfahrungen mit deinen Erfahrungen und ich versuche mitzuempfinden. Ich liebe, schau, den Indigenen in Südamerika geht es im Fall nicht anders. Sie sehnen sich danach, dass jemand kommt und einfach einmal in ihre Chanclas oder Chinelas reinsteht. Chanclas, Chinelas, das sind die Mokassins in Peru, Bolivien und Kolumbien. Also die Schuhe, die Flipflops. Dass jemand kommt und sich mit ihnen identifiziert. Sie nicht einfach als Objekt gesehen, ich sage ganz scharf mal als Missions- oder Evangelisationsobjekt, sondern sie als Mensch mit allen ihren Stärken, mit ihren Vorzügen, mit ihren Fähigkeiten, aber auch mit ihren Nöten, mit ihren Krämpfen, mit ihren Knörz, mit ihren schwierigen Situationen. Weißt du, wirklich in einen Jungle von einem Indigenen reinstehen kannst du aber nicht auf der Missionsstation. In deinem eigenen Zuhause, in deinem eigenen Umfeld. Ich meine, das ist unser Revier von uns Missionaren. Das geht einfach nicht. Für das musst du zu ihnen gehen, in ihre Dörfer, in ihr Zuhause, in ihr Umfeld. Und das ist der Grund, warum wir als Missionare immer wieder auf Stammesreisen gehen. Wir nehmen manchmal Flussreisen auf uns, tagelange Flussreisen. Das sind manchmal Kanufahrten, die wollen nicht mehr hören. Manchmal machen wir Fußmärsche bei 35 Grad Celsius und 90 Grad Luftfeuchtigkeit. Stundenlang. Aber wir machen es und wir wollen es, weil wir wissen, wie wichtig es ist, die Indigenen in ihrer Kultur, in ihrem Umfeld, in ihrem indigenen Dorf, in ihren Hütten kennenzulernen. Und ja, ich kann euch sagen, das braucht Zeit. Das braucht viel Zeit. Und weisst, uns westlichen Mitarbeitern kommt die Beziehungsarbeit manchmal so unproduktiv rein. Aber ich meine, für was auch? Aber weisst, oftmals öffnen sich die Indigenen erst nach Jahren. Erst nach Jahren fangen sie an, uns zu vertrauen. Über ihre Nöte, über ihre Sorgen, über ihre Ängste zu reden. Warum? Weil sie erst nach Jahren spüren, dass wir Westeuropäer keine Schuhe mehr an haben, sondern ihre eigenen Chanclas. Ich möchte dich dazu ermutigen und auch auffordern, die Menschen in deinem Umfeld wirklich kennenzulernen, denen du Jesus möchtest lieb machen. Weißt du, vielleicht bedeutet das für dich, ganz viele Tassen Kaffee zu trinken oder ganz viele Flaschen Wein aufzumachen. Für uns als Missionare von Indie Camino bedeutet das, unzählige Stunden zusammen mit den Indigenen am Flussufer zu hocken und zu fischen. Oder auf den Urwaldfeldern zusammen zu roden und zu säen und zu ernten und zu schwitzen. Weißt du, wenn wir nicht wissen, wie unser Gegenüber lebt, wenn wir nicht wissen, was uns beschäftigt, wo unser Gegenüber im Leben steht, ja, dann versperren wir ganz oft selber den Zugang zum Herz von unserem Gegenüber. Und das trifft hier in der Schweiz zu. Und ich kann dir sagen, das trifft noch viel mehr bei den indigenen Geschwistern, die in Südamerika und ganz grundsätzlich bei Lateinamerikanern zu. Wenn wir Vers 10 von unserem Predigtext lesen, dann sehen wir, dass das Jesus genau hat gemacht. Da steht, und es geschah, als er im Haus des Matthäus zu Tisch lag. Jesus ist zum Matthäus heimgegangen. Jesus ist in sein Revier gegangen, in sein Haus, in sein Umfeld. Jesus lebt genau das, von dem wir jetzt eigentlich geredet haben. Matthäus, komm, zeig mir, wo du wohnst. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir einmal, wie es innerhalb der Mauern, innerhalb von dem aussieht, was die Menschen nur von außen kennen. Ich möchte das kennenlernen. Zeig mir das. Und weißt, wenn man im Orient zusammen hat gegessen, dann ist man zusammen zu Tisch gelegen. Ganz ehrlich, ich weiss nicht, wie man so essen kann, ohne einen riesen Sauerei zu machen. Aber ich finde es sympathisch. Ich finde es total cool, weil es zeigt doch, dass man im Orient Zeit hatte füreinander. Also ich meine nicht einfach Fast Food. Nicht einfach nur ein Apero. Nein, da hat man angeblich Stunden miteinander verbracht. Am Tisch, ob jetzt irgendwie dazu mal oder sitzen wie bei uns hier in der Schweiz, am Tisch ist doch der Ort, der Platz, wo man Fragen stellen kann. Wo man ein bisschen tiefer gehen kann. Wo man erzählen kann. Die Verse in Matthäus 9 verraten uns aber leider auch nicht, um was sich das Gespräch von Matthäus und Jesus dreht. Möglicherweise hat Jesus den Matthäus gefragt, du, Matthäus, erzähl doch einmal von deinem Alltag. Ich weiss, dein Job ist Zöllner, aber wie bist du überhaupt zu diesem Beruf gekommen? Und Matthäus, was fasziniert dich an diesem Beruf? Was freut dich und wo sind die Schattenseite? Matthäus weiss, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Beruf in deinem Leben auch viele Wunden schlägt. Und Matthäus, ich kenne kein Leben, wo einfach nur so happy, clappy, locker vom Hocker funktioniert und ohne Wunden geht. Erzähl doch mal. Vielleicht hat Jesus den Matthäus auch gefragt, du, erzähl doch einmal, wo stehst du eigentlich mit deiner Beziehung zu Gott? Wo stehst du auf deiner geistlichen Reise? Wir wissen es letztendlich nicht, aber so wie ich Jesus kenne, ist er definitiv nicht beim Smalltalk über die gute Lasagne und über einen guten Wein stehen geblieben. Nein, Jesus ist sicher in tiefe Forderungen. Zeit haben. Tischgemeinschaft. Zeit haben, um zu reden, ohne ein Ziel damit zu verfolgen. Ich kann dir sagen, das ist in der lateinamerikanischen Kultur, hat das einen ganz hohen Stellenwert. Weißt du, für sie ist Zeit nicht Geld, wie für uns in Westeuropa. Für sie bedeutet Zeit haben, Beziehung zu pflegen. Es ist nicht so wichtig, oder es ist zweitrangig, ob in einem Gespräch etwas Produktives rausschaut. Hauptsache, man hat Zeit füreinander und man redet zusammen. Beziehung pflegen, das ist so ein wichtiger Teil von uns Missionaren in Südamerika. Und dann lesen wir weiter. Da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Was für eine Gemeinschaft. He? Es ist interessant, dass hier steht Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder, das ist ein Begriff, die sind eigentlich deckungsgleich. Das ist wie doppelt gemoppelt. Das ist eigentlich das Gleiche. Jeder, der ein Zöllner war, war ein Sünder. Nicht jeder Sünder ein Zöllner, aber jeder Zöllner ein Sünder. So. Aber was der Doppelbegriff hat ausgedrückt, ist eigentlich damals jedem klar gewesen. Jeder, absolut jeder, der da mit Jesus zu Tisch ist gelegen, hat sein Leben verbockt. Das waren die Losers. Das waren total Versager. Und Jesus, er ist mit drin. Er ist mit drin. Und weißt du was? Das begeistert mich an Jesus. Und es beschämt mich irgendwie auch zugleich. Jesus, der hat keine Berührungsängste gehabt. Jesus hat nicht gedacht, ja, da wird ich dreckig, gell? Ich könnte mich ja anstecken bei denen. Da gibt es sicher Malaria und Schlangen und Stechmücken und Dengue. Und sowieso nur komisches Essen, das meinen Magen verderbt. Und keine Duschen. Keine Duschen, geht gar nicht. Da bleibe ich lieber in meiner Komfortzone. So denken wir manchmal Missionare, als Missionare, wenn wir auf Stammesreisen gehen. Nein, Jesus nicht. Jesus, er ist da. Er taucht die Gemeinschaft mit diesen Menschen ein. Und es macht den Anschein, als würde er sich pudelwohl fühlen. Hey, was ist das für ein Kontrast zwischen dem, was die Pharisäer glaubt und gelebt haben, und dem, was Jesus uns hier vorlebt? Du musst dir das einmal vorstellen. Reinigungszeremonien. Noch und nöcher, damit du im Tempel Jesus oder Gott hast begegnen können. Und jetzt kommt Gott und setzt sich mitten unter die Sünder. Wow. Als die Pharisäer das sahen, fragen sie seine Jünger: Warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Weißt du, was da Jesus hat gemacht? Sich für die Menschen, für ihr Leben interessiert, das ist nicht unbedingt ganz hoch im Kurs bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist nicht auf ihrer Prioritätenliste gestanden. Sie haben selber Zöllner, Sünder, die Kranken, die Unreinen von ihrer Zeit genauso gesehen wie der genervte Pendler aus der Geschichte, der Penner auf der Steg in Bern. Sie waren ein Dorn im Auge. Sie waren nichts wert. Sie waren ein irgendwie zu ertragendes Übel vor der Gesellschaft. Und darum haben sie sich von ihnen abgrenzt, von diesen Menschen. Die frommen Leute haben gesagt, wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen Mauern bauen. Keine Brücken, nein, Mauern, weil wir können uns ja anstecken bei diesen Leuten. Die haben gedacht, es ist wie bei den Mandarinen. Bist du mal im Migros, im Coop, hast einen grossen Sack Mandarinen, hat ein bisschen zu viel gekauft und dann ist eins verschimmelt. Vielleicht auch schon erlebt. Das macht innerhalb von 24 Schub blub, 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 blub. Und alle Mandarinen sind angesteckt, verschimmelt von dem einen Schimmelmandarinen. Genau so haben die gedacht. Jesus hat das anders gesehen. Jesus hat gesagt, weißt du was? Ich sehe die Menschen durch die liebenden Augen vom Vater. Sie sind zeichnet von ihren Geschichten. Ich bin ein gesundes Mandarinchen. Die sind alles verschimmelt. Ich gehe zu denen. Ich stecke die an. Die wären alle gesund. Und so ist Jesus dort. Und er geht zu diesen Menschen. Er interessiert sich für sie. Aber die frommen Leute, sie macht stunk. Liebe, schau, wir alle, wir als Missionswerk in die Camino, ihr als Pfimi Thun, wir sind alle gerufen, wir sind dazu berufen, wie Jesus zu den Armen, zu den geistlich Armen von dieser Welt zu gehen. Uns nicht als die frommen Elite aufzuspielen, vielleicht durch unser Wissen, vielleicht durch unsere westliche Theologie, sondern in dieser Welt für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Familienmitglieder, für unsere Hobby- und Vereinskollegen, für die Indigenen da zu sein und sie mit der heilenden Botschaft von Jesus Christus anzustecken. Und dann sagt Jesus noch etwas ganz Interessantes. Er sagt, als Jesus dies hörte, sagte er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich habe so gedacht, leck, Jesus, das ist eine heisse Aussage von dir. Jesus schaut sich im Raum um und sagt, es gibt offensichtlich Menschen unter uns, die glauben, die brauchen keinen Arzt, keinen Doktor. Und wir können Jesus ja so verstehen, dass er würde sagen, ja, Zöllner und Sünder, die brauchen einen Arzt. Aber hat Jesus den frommen Leuten nicht einfach auch einen Spiegel vor die Nase gehalten und gesagt und damit gefragt, seid ihr wirklich so gesund, wie ihr vorgebt zu sein? Seid ihr wirklich so stark, dass ihr keinen braucht, der sich um eure Verletzungen, um eure Schuld kümmert. Könnt ihr es wirklich ohne Gott? Ich habe mal einen Arzt gehört, das war noch cool, der hat gesagt, eigentlich ist jeder Mensch irgendwo am Körper krank. Ob aussen, ob innen, spielt gar keine Rolle. Die Frage ist, ob eine Diagnose vorliegt oder nicht. Ob du es weißt oder nicht. Könnte es sein, dass wir nicht alle krank sind? Brauchen wir den Jesus, brauchen wir den Arzt, nicht einfach alle? Weißt du, ich hüte mich wirklich davor, mich selber oder uns Missionar vom Missionswerk in die Camino als Jesus in diesem Raum zu identifizieren, in dem Sünder und Zöllner und Pharisäer und Schriftgelehrte sitzen. Ich glaube, wir brauchen alle den Arzt. Ich glaube, wir brauchen alle den Jesus. Ob Missionar oder Indigene, ob Pharisäer oder Zöllner, ob Gemeindemitglied oder Kollege, den wir Jesus möchten lieb machen. Ob Sender oder Empfänger vom Evangelium. Ohne Jesus sind du und ich nur Pharisäer und Zöllner, die Jesus zwar gesehen und gehört haben und ihn trotzdem verpassen. Und weißt du, ich für meinen Teil möchte das auf gar keinen Fall. Und zum Schluss sagt Jesus jetzt noch Folgendes: Geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Wow, was für ein Satz, den da Jesus rauslädt. Auf gut Deutsch bedeutet das, Leute, was mir gefällt, ist eure Barmherzigkeit. Was mir gefällt, ist euer Mitleid, euer Mitgefühl, euer Erbarmen. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ueli, es ist ein bisschen eine heikle Frage. Ich hoffe, du lässt mich wieder ein. Wer weiß noch, was letzten Sonntag von dieser Kanzel hier ist predigt worden? Was war das Thema? Thomas, hast du predigt? Okay. Ja, die einen oder anderen, vielleicht kommt schon wieder ein bisschen. Wenn ich würde fragen, was ist vor einem Monat hier von dieser Kanzel predigt worden? Wer weiß es noch? Ich möchte weitergehen. Was ist vor einem Jahr hier von dieser Kanzel gepredigt worden? Gibt es jemanden, der das noch weiss? Liebe Leute, weißt du, eine Predigt, Wort, vergiss ich sehr schnell. Auch eine gute Predigt. Aber jetzt möchte ich dich mal bitten, erinnere dich doch einmal zurück an eine Situation, wo es dir richtig schlecht ist gegangen. Ich meine, wo du am Tiefpunkt, vom Tiefpunkt von deinem Leben bist angekommen. Wer hat dich da besucht? Wer hat dir angerufen und gefragt, wie es dir geht? Wer hat dich zu einem Mittag eingeladen und dir damit signalisiert, dass du ihm wichtig bist, dass du ihm wertvoll bist? Weißt du, das kann Jahre zurückliegen, aber diese Namen vergessen wir nicht. Menschen, die da waren, Freunde, die mitgegangen sind, die mitgeliebt haben, die uns gegenüber barmherzig waren. Jesus sagt, eure Barmherzigkeit ist der entscheidende Schlüssel. Euer Mitgefühl. Wisst ihr warum? An einem barmherzigen Mensch öffnest du gern dein eigenes Herz. Und weißt du, wenn das für mich gilt, warum sollte das für unsere nicht-christlichen Freunde anders sein? Und warum sollte das für die Indigenen in Südamerika anders sein? Als Missionare von Indigamino erleben wir ganz oft, dass uns die Indigenen auf unseren Stammesreisen nicht glauben, wenn wir sagen, dass wir sie im Folgejahr wieder besuchen werden. Sie glauben es nicht, weil sie nie erlebt haben, dass sich jemand wirklich für sie und ihr Leben interessiert. Dass sie jemanden sieht, dass jemand Anteil nehmen will und sie wirklich gern hat. Sie kennen nur leere Versprechen, dann letztendlich keine Taten folgen. Ich kann euch sagen, es ist eine Grundwahrheit, dass sich Menschen, sei es unsere Freunde, sei es die Indigenen in Südamerika, dass sie sich erst für uns und für Jesus öffnen, wenn sie merken, dass wir uns auch für sie und für ihr Leben interessieren. Für uns Missionare heisst das, wieder gehen, wieder eine Stammesreise machen, wieder besuchen, wieder Zeit aufzuwenden, damit die Indigenen nicht einfach nur hören, sondern wirklich auch sehen, hey, wir gehen wirklich. Wir sehen sie wirklich und auch wir lieben sie wirklich. Ich möchte abschließen Als Missionswerk in die Camino möchten wir die Indigenen in Kolumbien, Peru und Bolivien nicht einfach nur ausbilden an unseren Bibelschulen und sie dann zurücksenden in ihre Dorfgemeinschaften. Nein, wir möchten bewusst immer wieder stehen bleiben bei ihnen. Wir möchten sie ansehen. Wir möchten ihnen Ansehen schenken. Wir möchten uns für sie und ihre Leben interessieren. Uns in sie hineinversetzen und sie wirklich kennenlernen. Und ich möchte dich ermutigen, das ja in deinem Umfeld ganz persönlich auch zu tun. Immer wieder bewusst stehen zu bleiben. Deine Mitmenschen anzuschauen, ihnen Ansehen zu schenken, ihnen Wertschätzung zu schenken, Fragen zu stellen, Anteil zu geben, Anteil zu nehmen. Weil weisst, nur wenn wir in den Mokassins von denen stehen, denen wir eigentlich die Liebe Gottes möchten schmackhaft machen, werden wir die einen von uns ganz weit weg in Südamerika, die anderen von uns hier in Thun. Nicht nur die sind, die geben und schenken, sondern wir werden plötzlich merken, dass wir selber eben auch ganz fest gesegnet und beschenkt und bereichert werden. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der uns Ansehen schenkt, der uns sieht und sagt, ich schenke dir Wertschätzung, weil ich dich anschaue. Danke vielmals, dass du uns nicht verurteilst, sondern uns an die Hand nimmst, dich für uns interessierst, für unser Leben, für unsere Umstände. Danke, dass du hinter die Fassade schaust und unser Herz kennst. Und ich bitte dich für uns alle, ich bitte dich für die Fimitun, dass wir Menschen sein dürfen, die das auch in anderen Menschen sehen, die sie mit Barmherzigkeit anschauen, die den Schlüssel von Barmherzigkeit immer wieder in die Finger nehmen und Herzen aufschliessen können. Deine Liebe können sichtbar machen. Uns für sie dürfen interessieren, damit sie sich für uns und für unsere Liebe zu dir anfangen interessieren. Ich möchte euch segnen, für mich tun, mit ganz viel Barmherzigkeit und mit einem offenen Blick für euer eigenes Umfeld. Amen.